Willkommen bei Blackbox, dem Psycrime-Podcast. Euch erwartet ein True-Crime-Podcast mit der Extraportion Psychologie.
Ich bin Maxi.
Und ich bin Babsi.
Ihr habt euch schon immer gefragt, was Menschen dazu bringt, schreckliche Taten zu begehen? Dann seid ihr hier genau richtig.
Willkommen zu einer neuen Folge von Blackbox und ich verrate, denke ich, nichts Falsches, wenn ich sage, willkommen zur Halloween-Folge von Blackbox. Ich habe mir vorher Gedanken gemacht, beziehungsweise wir haben uns vorher Gedanken gemacht, wie wir diese Folge starten, weil wir in einer unserer Halloween-Folgen, ja, es gab schon mehrere, diesen Podcast gibt es schon länger.
Ich glaube zwei, drei?
Oh, ich weiß es nicht, mindestens zwei.
Ich erinnere mich, dass wir einmal über diese ganzen Halloween-Geschichten
ja, mit in verschiedenen Jack-O-Lantern und sowas.
Ja, genau. Ja. Oder wie heißt der? Der an Nikolaus kommt und die Leute tötet. Wie heißt der?
Wie
kennst du nicht dieses darüber haben wir mal gesprochen. Dafür gibt's auch einen Film. Mann, es fällt mir nicht ein. Das ist so ein Teufelsding mit Hörnern und der kommt an Weihnachten, nee, an Nikolaus und Der Weihnachtsmann belohnt die guten Kinder und der bestraft die bösen Kinder.
Oh, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. In meinem Kopf war das immer Knecht Ruprecht, aber ich glaube, den meinst du nicht.
Nee. Nee, der Krampus.
Stimmt. Das habe ich damals schon nicht verstanden. Aber ja, stimmt. Deswegen konnte ich mir das noch nicht merken. Aber genau darüber habe ich mir Gedanken gemacht, weil ich mich gefragt habe, wie fangen wir jetzt diese Folge irgendwie an? Weil wir all diese Dinge über Jack-O-Lantern und den Krampus und all diese Sachen haben wir ja schon erzählt. Also diese geheimnisvollen, wie auch immer, Geschichten. Also habe ich mir dieses Mal Gedanken darüber gemacht, oder wir haben uns Gedanken darüber gemacht, was genau gibt es eigentlich für unterschiedliche Bräuche in unterschiedlichen Ländern zu Halloween? Denn wir selber kennen das vielleicht aus Deutschland, dass so ein paar Kinder, ich habe an Halloween noch nie jemanden, es hat noch nie jemand bei uns geklingelt, aber ich habe gerüchteweise gehört, dass es Städte gibt, in denen das gemacht wird.
Echt?
Dass Kinder so verkleidet durch die Gegend laufen und sicherlich auch der ein oder andere süßigkeitenhungrige Erwachsene und da besonders verkleidet irgendwie ist als etwas vermeintlich Gruseliges und dann quasi klingelt und sagt Süßes oder Saures.
Das kennst du echt nicht?
Doch, ich kenne das, aber es hat bei mir noch nie jemand geklingelt. Vielleicht bin ich so gruselig, dass sich selbst an Halloween die Leute nicht trauen, bei uns zu klingeln.
Naja, euer Hauseingang ist ja auch ein bisschen versteckt. Vielleicht,
das könnte
vielleicht
natürlich
finden
auch
die
sein.
Kinder es auch nicht. Vielleicht denken die sich, das ist ein Durchgang, das ist kein Hauseingang.
Das könnte sein.
Ich freue mich immer voll auf Halloween, wenn die Kinder klingeln. Ich finde es immer zuckergoldig.
Ich würde mich auch freuen, wenn jemand bei uns klingeln würde, aber es klingelt halt, wie gesagt, nie jemand. Aber dieser Brauch ist tatsächlich nicht nur in Deutschland so, sondern zum Beispiel auch in den USA. Ich habe mal so ein bisschen geschaut, die USA sind ja total crazy, also die Amerikaner sind ja verrückt, was Halloween angeht. Ich habe da die absurdesten Dekoformen gesehen und auch so eine Seite gefunden mit den Top 10 witzigsten Polizeieinsätzen an Halloween. Da bin ich natürlich direkt hellhörig geworden. Denn unter anderem werden an Halloween jedes Jahr mehrere Polizeieinsätze deswegen ausgelöst, weil die Dekoration so echt aussieht, dass die Leute tatsächlich denken, dass da eine Leiche vor der Haustür liegt oder tatsächlich Leute an den Bäumen aufgeknüpft wurden oder sowas, weil die Amerikaner anscheinend sehr kreativ werden, was die Dekoration angeht.
Ich muss da gerade an, das kennst du bestimmt wieder nicht, Modern Family.
Habe ich nicht gesehen. Ach,
also, Modern Family, für dich mal ganz kurz. Da geht es ja um eine Familie, wie der Name schon sagt. Und die eine der Mütter-Töchter, die ist ein totaler Halloween-Fan, Claire. Mhm. Und Claire rastet an Halloween immer vollkommen aus. Und ihr Ziel ist es, dass irgendjemand einen halben Herzinfarkt bekommt von ihrer Halloween-Deko. Und es ist immer vollkommen over the top und ich lieb's jedes Mal. In jeder Staffel lieb ich's.
Okay. Ja, das wäre vielleicht so ein Beispiel davon.
Ja.
Tatsächlich gab es zum Beispiel ein Haus in den USA, wo tatsächlich die Feuerwehr gerufen wurde, weil ich fand es total krass, man hat so ein Video davon gesehen, weil das Haus so echt geflackert hat in so Flammenfarben hinter den Fenstern, dass die Nachbarn dachten, es brennt. Und in dem einen Fenster von dem Haus kann man tatsächlich so einen animierten kleinen Geist herumfliegen sehen. Und ich glaube, es ist einfach nur so eine an die Wand geworfene Videoaufnahme. Aber es sah so echt aus und ich fand es so cool.
Also ich habe so was Ähnliches auf TikTok letztens gesehen, so wo die die weißen Vorhänge wurden halt angeleuchtet und haben geflackert.
Ja,
und
genau.
Es sah aus wie Feuer.
Ja. Oder was ich auch gesehen habe, war jemand, der direkt vor seiner Haustür so eine in Plastikplanen eingepackte Leiche liegen hatte. Und da wurde dann erstmal die Kriminalpolizei gerufen, weil jemand dachte, da hat jemand tatsächlich eine Leiche vor der Tür. Und das Bild dazu ist der absolute Hammer, weil es der Hausbesitzer ist, der so ein Selfie macht von sich selbst, rechts und links Polizei und hinter ihm diese vermeintliche Leiche. So, wo ich mir auch dachte, das ist eine andere Form von Begeisterung. Ich will gar nicht wissen, wie viel Steuergelder dafür draufgehen.
Ich glaube, zu viele.
Was ich auch witzig fand, ist, dass man an Halloween, zumindest soweit ich das richtig verstanden habe, in den USA so Apple-Biting oder so heißt das, macht.
Ja, das kenne ich von Charmed. Also auch nicht.
Ich finde es schön, dass du dein ganzes Wissen immer aus Netflix-Serien ziehst.
Das gab es schon vor Netflix. Das ist Charmed, zauberhaft Texten. Das gab es schon, als ich klein war.
Doch, das sagt mir sogar was.
Ja?
Ja.
Ja, und da in der, ich glaube, es ist die dritte Staffel und sie reisen durch die Zeit und dann sind sie in irgendeinem Mittelalter-Dings und da wird es an Halloween nämlich noch gemacht, weil dieser Brauch da eben dann noch ganz dolle durchgeführt wird und da auch total dran geglaubt wird mit, ich glaube, da wurden einmal dieses Äpfel rausholen und dann eine Schale von einem Apfel rausschneiden und ins Wasser fallen lassen und den Buchstaben, den die Apfelschale dann formt, ist dann der Anfangsbuchstabe vom Seelenverwandten.
Okay,
kann auch sein, dass es Charmed war, aber ich dachte gerade, vielleicht ist das dieser Brauch, weil das ist auch an Halloween gewesen.
Das klingt irgendwie ziemlich abwegig und irgendwie kompliziert, um das herauszufinden.
Ich habe mich gefragt, was ist, wenn dein Seelenverwandter mit der Name mit Q anfängt?
Tja.
Niemals kriegt die Apfelschale ein Q hin. Oder ein W.
Blöd, würde ich sagen.
Blöd. Oder ein X.
Ja. Was ich witzig fand, war, dass Österreich eine sehr, wie ich finde, softe Halloween-Tradition hat. Denn in Österreich muss man Wasser, ein Stück Brot und eine Lampe auf dem Tisch stehen lassen, damit verstorbene Verwandte damit willkommen geheißen werden. Und es gibt einige Gemeinden, die einen bestimmten Brauch haben, der Striezelpaschens, also Striezelpaschen heißt. Und da ist es quasi so, dass man in den Gaststätten einen Hefezopf würfelt. Also es ist im Grunde ein Spiel, wo man dann um einen Hefezopf würfelt und wenn man das Spiel gewinnt, kann man ganz viele Hefezöpfe quasi gewinnen. Das fand ich sehr, sehr soft.
Wie Poker mit Hefezöpfen.
Genau, es ist wie Strip-Poker, nur ein bisschen weniger strippig.
Und man muss nichts abgeben, sondern kriegt man es dazu?
Ja, genau.
Okay.
Es ist quasi das Gleiche.
Was ich noch kenne, ist der Tag der Toten in Mexiko oder in Lateinamerika. Ich weiß nicht, ich und meine Aussprachen, ne? Dia de los Muertos?
Mhm.
Ha! besser als Englisch schon mal, ne? Da habe ich schon wieder einen Film im Kopf. Coco.
Den kenne ich sogar.
Ha, wundervoll.
Ja, Filme. Bei Filmen bin ich tiefer drin als bei Netflix-Serien.
Sehr gut. Genau, da ist doch... Also muss mich korrigieren, wenn ich falsch liege, aber ist es nicht so, dass da den Toten irgendwie Opfergaben und also in Form von Essen und Blumen und sowas alles hingelegt wird und die Menschen schminken sich so, um eben von den Toten erkannt zu werden oder sowas?
Also in diesem Coco-Film, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber in dem Coco-Film ging es ja, da wurde erzählt, dass es darum geht, dass man sich verkleidet, damit man quasi nicht erkannt wird, ob man tot ist oder noch lebt.
Ja, genau.
Weil quasi an dem Tag, glaube ich, die Welt offen ist zwischen Geistern und Menschen. Und weil man früher gedacht hat, dass die Geister die Menschen sonst mitnehmen. Und wenn man sich so verkleidet, als wäre man ein Geist, dann bleibt man am Leben oder so. Aber vielleicht bringe ich das gerade auch total durcheinander und das ist irgendein anderer gruseliger Mythos, den ich mal gehört habe.
Nee, das ist, glaube ich, das ist schon Coco. Ich frage mich halt nur gerade, ob Disney da geflunkert hat oder ob das halt wirklich so ist.
Ich muss gestehen, ich weiß es tatsächlich nicht. Aber was ich weiß, das fand ich sehr, sehr schön. Deswegen, ich würde da unglaublich gerne mal hin und mir das anschauen. Denn das, der Dia de los Muertos steht tatsächlich auf der Liste von der UNESCO für immaterielle Kulturerbe, also für oder als immaterielles Kulturerbe der Menschheit. Also es ist quasi von der UNESCO geschützt und das fand ich irgendwie richtig schön. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb ich mir das gerne anschauen würde, auch wegen des Films Coco, weil irgendwie hat es mich gecatcht. Die häufigste Tradition ist ja aber gefühlt immer noch, in Deutschland ist es dann Süßes oder Saures, in den USA ist es Trick or Treat. Mhm. Weil da ja dann quasi Süßigkeiten verteilt werden, um die Kinder für besonders gruselige Kostüme zu belohnen, beziehungsweise sich selbst davor zu schützen, dass sie einen noch mehr gruseln können. Und wir haben uns für diese Folge einen Fall ausgesucht, und zwar den Fall des Candymans, weil wir da bestimmte Parallelen gesehen haben zu diesem ganzen Thema Süßigkeiten verteilen etc.
Und ich würde sagen, bevor wir jetzt noch mehr nicht wahres Halbwissen über mögliche Halloween-Bräuche hier verteilen, fangen wir doch einfach direkt mal mit dem Fall an und sprechen danach über die Dinge, über die wir wirklich ein bisschen was wissen, nämlich über die psychologischen Hintergründe.
Bevor wir damit aber anfangen, müssen wir an dieser Stelle, wie wirklich unglaublich oft in der letzten Zeit, eine große Triggerwarnung aussprechen, denn es geht in dieser Folge um massive körperliche und sexuelle Gewalt, und zwar an Minderjährigen. Also bitte passt auf euch auf, achtet auf eure Gefühle und wenn es für euch zu viel wird, dann schaltet ihr einfach ab und achtet auf euch.
8. August 1973, Pasadena, Houston. Das beige gestrichene Haus im 2020 Lama Drive ordnet sich ordentlich und unauffällig in die kleine Nachbarschaft von Pasadena ein. Die Büsche vor den Küchenfenstern sind sauber getrimmt, der Rasen ist grün und die Sonne taucht den Abendhimmel in ein warmes Orange. Ein warmer Lufthauch wiegt die Äste des großen Baumes auf dem Rasen vor dem Haus langsam hin und her. Nichts deutet darauf hin, dass hinter den weißen Vorhängen des Hauses in diesen Sekunden etwas geschehen wird. Etwas, dass die Anwohner Pasadenas nie wieder vergessen werden. Dann zerreißt ein Schuss die Stille des Abends, gefolgt von mehreren Schreien. Mit grell blinkenden Blaulichtern und quietschenden Reifen halten einige Minuten später die ersten Polizeiwagen vor dem Haus im 2020 Lama Drive. Polizisten reißen die Autotüren auf und nähern sich mit hastigen Schritten dem kleinen Haus. Im Wohnzimmer finden die Beamten vier Personen vor. Die 15-jährige Rhonda Williams, den 20-jährigen Timothy Curley und den 17-jährigen Elmer Wayne Henley. Auf dem Fußboden des hinteren Schlafzimmers liegt der 33-jährige Dean Allen Coyle in einer riesigen Blutlache. Offensichtlich wurde er mit einer 22-Kaliber-Pistole erschossen. Jede Hilfe der Beamten kommt für ihn zu spät. Sofort nehmen die Polizisten Williams, Curley und Hensley mit aufs Revier. Sie wollen genau wissen, was sich an jenem Abend dort zugetragen hat und wer Carl aus welchem Grund ermordet hat. Die Trauer um ihn ist groß. Immerhin galt er als liebevoller, kinderlieber und freundlicher Mann, der in der Nachbarschaft, insbesondere bei Eltern und Kindern, große Beliebtheit genoss. Doch es ist noch etwas anderes, was die Beamten von Henley wissen wollen. Sie wollen wissen, wofür jemand wie Carl eine Spanplatte, Handschellen, Glaskolben und Dildos in seiner Wohnung hatte. Und sie wollen wissen, warum auf dem Fußboden des hinteren Schlafzimmers Plastikfolie ausgebreitet war. Henley gerät bereits nach wenigen Stunden Verhör in Panik und beginnt schließlich, die ganze Geschichte um Dean Allen Coyle zu erzählen. Dean Allen Coyle wird am 24. Dezember 1939 in Fort Wayne als Sohn von Mary Coyle geboren. Noch in Deans Kindesalter lässt seine Mutter sich von Deans Vater scheiden, heiratet ihn erneut, lässt sich wieder scheiden und zieht schließlich mit ihrem Sohn nach Houston. In der Schule ist der kleine Dean als wohlerzogen und freundlich bekannt. Bei den Lehrern ist er gern gesehen. Während seine Mutter in der neuen Stadt schnell Anschluss findet und einen Handelsvertreter heiratet, ist ihr kleiner Dean für sie doch das größte Glück der Welt. Neben ihrem kleinen Sohn hat die tüchtige junge Frau noch eine weitere Herzensangelegenheit, ihr Süßwarengeschäft, in dem sie selbst hergestellte Süßigkeiten verkauft. Als Dean schließlich nach der Highschool 1964 zum Militär einberufen wird, arbeitet er dort ein Jahr als Funkmechaniker in Fort Hood, da er seine Mutter in ihrem Süßwarengeschäft aushelfen müsse. Da Dean seinen Dienst vorbildlich geleistet hat, wird ihm diese Bitte gewährt und er kehrt zurück in das Haus seiner Mutter, die in der Zwischenzeit Ehemann Nummer 3, einen Matrosen, geheiratet hat. Während Dean seiner Mutter während der Ladenöffnungszeiten vorbildlich unter die Arme greift, verbringt er seine Freizeit damit, den Kindern aus der Nachbarschaft Süßigkeiten zu schenken. Immer wieder verteilt er Baisers, Pralinen und Nusskaubonbons an die Jungen aus der Nachbarschaft. Manchmal lädt er einige von ihnen sogar nach Feierabend in die Fabrik ein, um dort mit ihnen Späße zu machen und sich zu unterhalten. Im Hinterzimmer des Büros hat Dean einen Billardtisch, an dem sie gemeinsam spielen. Immer wieder lässt er die Jungen auch auf seinem Motorrad mitfahren oder nimmt einige der Nachbarskinder in seinem Lieferwagen mit zum Picknicken am Strand. Keiner der Nachbarn oder Eltern findet diese Unternehmungen auffällig oder gar merkwürdig. Dean wirkt mit seinen breiten Schultern, dem dunklen Haar, den Koteletten und dem dauerhaften, freundlichen Lächeln eher wie der Leiter einer Pfadfindergruppe. Und die Eltern sind froh, dass ihre Kinder eine so tolle Beschäftigung haben. Er ist so oft mit Jungs im Teenageralter unterwegs, dass Marys dritter Mann einmal den Verdacht äußert, Dean sei schwul. Doch das will die liebende Mutter nicht glauben. Homosexualität ist zur damaligen Zeit beinahe noch als Geisteskrankheit angesehen und insbesondere im konservativen Texas kein salonfähiges Thema. Wütend weist sie den Vorwurf zurück und sagt, ihr Sohn sei ein lieber, loyaler, normaler Junge. Sein einziges Problem sei, dass er sich auf niemanden so richtig einlassen könne, da er einfach zu viele zerbrochene Ehen habe erleben müssen. 1968 lässt Mary sich dann auch von dem dritten Ehemann scheiden, schließt die Fabrik und zieht, auf Anraten einer Hellseherin, nach Colorado, um möglichst weit weg von ihrem Ex-Mann zu leben. Dean Allen Call jedoch möchte weiterhin in Texas leben. Zwischenzeitlich hat der junge Mann sogar eine Freundin, eine junge, alleinerziehende Mutter, um deren Kinder er sich liebevoll kümmert und Dean sogar Papa nennen dürfen. Nachdem seine Mutter die Fabrik schließt, beginnt Carl einen Job als Elektriker bei der Houston Lightning and Power Company und zieht in ein Apartment in der Yorktown Street, 8 Kilometer südwestlich der Houston Heights, einem Viertel nordwestlich des Houstoner Stadtzentrums. Nach außen hin wahrt Dean Allen Call nunmehr auch weiterhin den Schein. Doch hinter verschlossenen Türen gibt sich der 29-Jährige endlich einem Verlangen hin, das er so viele Jahre zu unterdrückt haben scheint. Er lädt zahlreiche der Jungen, die er noch aus der Süßwarenfabrik kennt, in sein Apartment ein. Dort überredet er sie dazu, die Hose herunterzuziehen, damit er sie oral befriedigen kann. Eine Sexpraktik, die damals noch als orale Sodomie im Strafgesetzbuch steht. Einer von diesen Jungen ist David Brooks. Die beiden hatten sich bereits etwa 4 Jahre zuvor kennengelernt, als David eines Tages an der Fabrik von Mary Call vorbeigegangen war. Der damals 11-jährige Junge wächst ohne Mutter bei seinem sehr konservativen und strengen Vater Elton auf, der als Pflasterer arbeitet. Das Verhältnis zwischen Vater und Sohn ist angespannt. David ist ein zierlicher Junge mit einer großen Brille. Elton Brooks sieht in seinem 10-jährigen Kind eher ein Weichei als seinen Sohn. So geschieht es, dass David in Dean schon als 11-Jähriger den ersten Erwachsenen kennenlernt, der ihn nicht für eine Memme oder ein Weichei hält. Im Gegenteil, Call lässt David bei sich wohnen, wenn er Streit mit seinem Vater hat, gibt ihm Geld und ist für ihn da. Über die Jahre wird Carl wie eine Art zweiter Vater für David. Der mittlerweile 15-Jährige vergöttert ihn. Er ist der einzige Erwachsene, der ihn ernst nimmt und ihn nicht auslacht. Doch nach dem sexuellen Zwischenfall der beiden merkt David schnell, dass Coral nicht nur der liebevolle, verständnisvolle und ehrliche junge Mann ist. Dass es noch eine zweite Seite an Coral gibt, eine dunkle, bedrohliche und grausame Seite. Als David im Dezember 1970 unangekündigt bei Coral vorbeischaut, erwischt er diesen in einem äußerst ungewöhnlichen Szenario in dessen Wohnung. Auf Coals Bett gefesselt, sieht er zwei nackte, bewegungsunfähige Jungen liegen, die gerade von dem 30-Jährigen sexuell missbraucht werden. Brooks macht sofort kehrt und verlässt die Wohnung, während Coral ihm wütend hinterher schreit, was er hier wolle. Später an dem Tag erklärt der ältere Freund dem 15-jährigen Brooks, er sei Mitglied eines Gay-Porno-Rings und werde dafür bezahlt, die beiden Jungen für Fotoaufnahmen nach Kalifornien zu schicken. Erst glaubt Brooks ihm, doch schnell gesteht Coral ihm die tatsächliche Wahrheit. Er habe beide Jungen ermordet und in seinem Lagerschuppen vergraben. Jahre später wird klar, dass es sich bei den beiden Jungen vermutlich um Jimmy Glass und Danny Yates handelte. Die beiden besten Freunde waren abends zusammen mit ihrer Familie bei der kirchlichen Antidrogen-Kundgebung und danach beim Gottesdienst des Evangelistic Temples. Mitten im Gottesdienst standen beide jedoch auf und verließen die Kirche. Besucher dachten noch, die beiden seien vielleicht auf die Toilette gegangen, doch weder Danny noch Jimmy wurden je wieder gesehen. Zwar meldeten beide Familien innerhalb weniger Stunden die beiden Teenager als vermisst, die Polizei hielt sie jedoch beide für Ausreißer und erforschte ihr Verschwinden nicht weiter. Auch die Bemühungen der Eltern in Form von Flugplakaten, Anzeigen in Zeitungen, in denen sie versprachen, die Jungen würden ein Motorrad bekommen, kämen sie nur zurück, und weitläufige Suchaktionen führten zu keinem Ergebnis. Die Reaktion der Polizei beeinflusste die Eltern so stark, dass Dannys Vater die nächsten Jahre seines Lebens befürchtete, er sei zu hart zu seinem Sohn gewesen und sich selbst für das Verschwinden seines Sohnes verantwortlich machte. Dass in Wahrheit Coral die beiden Jungen verschleppt, missbraucht und ermordet hat, das erfährt die Familie erst viele Jahre später. Nach den Morden an Danny und Jimmy zieht Coral dann in die Place One Apartments auf der Magnum Road, etwa 8 Kilometer nordwestlich der Heights. Nur um am 30. Januar 1971 erneut zwei Jungen zu verschleppen. Dieses Mal ist Coral aber nicht allein unterwegs. Er hat Hilfe. Hilfe von David Brooks. Donald Wardrop und sein kleiner Bruder Jerry sind eigentlich gemeinsam auf dem Weg zum Bowling. Wie Brooks und Coral es schaffen, die beiden Brüder in den Lieferwagen zu locken, wird nie herausgefunden. Fest steht nur, beide werden in Coals Wohnung erst sexuell missbraucht und dann von Coral erwürgt, während Brooks reglos daneben steht und zusieht. Der Vater der beiden Jungen erstattet nur wenige Stunden später eine Vermisstenanzeige und stattet dem örtlichen Polizeipräsidium in den nächsten 8 Monaten täglich einen Besuch ab. Jedoch ohne Erfolg. Auch hier sind die Beamten sicher. Die beiden Jungen sind Ausreißer und keine Opfer eines Gewaltverbrechens. Während sich Brooks nunmehr immer weiter in die Nähe seiner Vaterfigur Coral begibt, fällt in der Schule auf, wie der ehemalige Einserschüler mehr und mehr nachzulassen scheint. Seine Noten fallen immer weiter ab, bis er schließlich nur wenige Wochen nach dem Doppelmord an den Brüdern die Schule schmeißt. Zum 16. Geburtstag schenkt Coral ihm als Belohnung für seine Loyalität dann eine grüne Corvette. Am 9. März verschleppen Brooks und Coral, mittlerweile ein eingespieltes Team, dann den 15-jährigen Randall Harvey. Der Junge ist ein guter Bekannter von Brooks und steigt sofort in Corals Lieferwagen, als der 15-Jährige ihn dazu auffordert. Nur kurze Zeit später liegt er gefesselt auf dem Bett des 30-Jährigen, wird von diesem sexuell missbraucht, gefoltert und danach mit einem Kopfschuss hingerichtet. 2,5 Monate später ist das Duo wieder auf Tour. Corals dunkle Bedürfnisse sind wieder präsent Und so entführen die beiden den 16-jährigen Melly Winkle. Ein Junge, dessen Mutter in der Süßigkeitenfabrik der Coles gearbeitet hat. Und den 14-jährigen David Hillegeest, der in seiner früheren Kindheit bereits häufiger in der Süßigkeitenfabrik mit Carl Billiard gespielt hat. Seine Mutter gibt den Beamten den Hinweis, Zeugen hätten mitgeteilt, dass einer von Mellys Freunden, mit denen die beiden auf dem Weg zum Strand gewesen seien, einen Plymouth GTX gefahren habe. Ein Wagen, der auch in der Nachbarschaft gesehen worden sei. Sie gibt das Kennzeichen durch. TMF 724. Doch keiner der Ermittler macht sich auch nur die Mühe, den Halter dieses Fahrzeuges herauszufinden. Denn auch diese Jungen seien ganz offensichtlich Ausreißer. Hätte einer der Beamten dieses Kennzeichen überprüft, hätte es sie eindeutig zu einem Namen geführt. Dean Call. Nur wenige Tage nach dem Verschwinden von David Hillegeest erkundigt sich einer seiner engeren Freunde nach dessen Verbleib, Wayne Henley. Der 15-Jährige ist ein eher schwieriger Jugendlicher. Er ist bereits mehrfach wegen Körperverletzung angezeigt worden, trinkt Bier, raucht Marihuana und ist ständig hinter irgendwelchen Mädchen her. Auch er hat die Schule vor einiger Zeit nach der 11. Klasse geschmissen und arbeitet seitdem in einem Teilzeitjob, um seine geschiedene Mutter finanziell zu unterstützen. Als der Teenager hört, dass sein Freund nach wie vor nicht aufgetaucht ist, bittet er dessen Mutter um einige der Suchplakate, um diese in Heights aufzuhängen. Nur wenige Wochen später stellt sein Freund David Brooks ihm Dean Call vor. Schnell verstehen die beiden sich gut und anders als bei den anderen Jungen foltert, vergewaltigt und tötet Call Wayne nicht. Im Gegenteil, er bringt ihm Dinge bei, hört ihm zu und unterstützt ihn in seinen Belangen. Doch nicht nur der Junge schließt den 30-jährigen Mann in sein Herz. Auch Henleys Familie ist begeistert von Dean. Er repariert das Auto seiner Mutter, versteht sich prächtig mit Waynes Brüdern und feiert sogar Ostern mit ihnen zusammen. Schließlich geht Call noch einen Schritt weiter. Er nimmt Wayne zur Seite und macht ihm klar, dass er weiß, dass es bei seiner Familie finanziell eng sei. Er bietet dem Teenager Hilfe an, verspricht, ihm dabei zu helfen, Waren zu verkaufen, um Geld für die Familie zu verdienen. Ob diese gestohlen oder seine eigenen seien, sagt er mit einem Zwinkern, das sei ihm egal. Dann erzählt er ihm dieselbe Geschichte wie einst David. Er sei Mitglied bei einer Gruppe, die Jungen an einen Gay-Porno-Ring verkaufe. Für jeden Jungen, den Henley ihm heranschaffe, gäbe er ihm $200. Henley tut wie geheißen. Bereits wenige Tage nach dieser Unterhaltung spricht er bei einem gemeinsamen Ausflug mit Carl den ersten Jungen an. Nur wenige Minuten später liegt dieser gefesselt auf dem Bett des 31-Jährigen. Henley verlässt sofort die Wohnung und erhält von Carl am nächsten Tag $200. Erst danach erfährt er, dass Carl den Jungen nicht verkauft, sondern ermordet hat. Doch Henley geht nicht zur Polizei. Nicht mal, als er erfährt, dass es Carl war, der seinen ehemaligen Freund David Hillegeest verschleppt und getötet hat. Als Carl schließlich einen weiteren Jungen will, liefert Henley ihm Frank Aguirre aus. Einen seiner eigenen Freunde. Er bringt ihn in Calls Wohnung und sie spielen gemeinsam mit Brooks das Handschellenspiel. Jeder muss die Handschellen einmal tragen und versuchen, wieder herauszukommen. Als Frank an der Reihe ist, zerrt Carl ihn in sein hinteres Schlafzimmer. Die beiden anderen Teenager warten in dem vorderen Raum, bis Carl mit ihm fertig ist. Dann vergraben die drei seine Leiche gemeinsam auf High Island. Der nächste Junge, den die drei in Calls Wohnung locken, schafft es tatsächlich, sich zu wehren. Er greift nach einem Messer und erwischt Call damit am Arm. Doch bevor die Situation eskaliert, richtet der 16-jährige Henley eine Waffe auf den Jungen und zwingt ihn zum Aufgeben. Sofort überwältigen Call und Henley ihn und erdrosseln ihn mit einem Kabel. In den nächsten Monaten überwältigen und ermorden die drei einen Teenager nach dem anderen. Sie töten Billy Baluch, einen Jungen, der früher für die Calls Süßigkeiten ausgeliefert hatte, sowie einen seiner besten Freunde Und einige Monate später sogar seinen kleinen Bruder. Sie töten einen 21-jährigen Vater, der gerade auf dem Weg zu seiner Frau und ihrem gemeinsamen Neugeborenen ist. Sie töten die neuen Nachbarskinder von Henley und zwingen einen von ihnen, eine Abschiedskarte an seinen Vater zu schreiben. Die letzten Worte darauf sind: Papa, ich hoffe, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dein Sohn Billy. In der Zwischenzeit ist das Trio dazu übergegangen, die Jungen nicht mehr auf Coles Bett zu fesseln. Sie haben eine Apparatur gebaut, mit der sie die Opfer auf einer Sperrholzplatte mit Seilen festbinden. Einer der Jungen wird darauf 3 Tage lang am Leben gehalten, vergewaltigt und gefoltert, bis die 3 ihm schließlich das Leben nehmen. Im Sommer 1973 zieht Cole dann erneut um. Dieses Mal in das kleine Haus seines Vaters in Pasadena. Henley und Brooks weichen auch hier nicht von seiner Seite. Innerhalb von 2 Monaten ermorden die 3 8 Teenager. Jedes Mal auf Geheiß von Dean Carl, der seinem schrecklichen Bedürfnis nicht widerstehen kann. Nur wenige Wochen später verlässt Brooks jedoch das eingeschweißte Trio. Er zieht mit seiner schwangeren Freundin in ein anderes Viertel und heiratet. Henley bewirbt sich währenddessen bei der Navy, wird jedoch abgelehnt und muss nun weiter bei Cole leben. Später sagt er, er hätte sowieso nicht abhauen können, denn er habe gewusst, dass nur seine Anwesenheit Cole davon abgehalten habe, sich an Henleys jüngeren Brüdern zu vergehen und ihnen das Gleiche anzutun. Am 8. August 1973 bringt Henley dann seinen Freund Tim Curley und dessen Freundin Rhonda Williams in Coles Wohnung. Sie trinken Bier, quatschen und nehmen Drogen. Schließlich schlafen sie alle auf dem Sofa ein. Als Henley aufwacht, ist er an Händen und Füßen gefesselt. Ebenso Rhonda und Tim. Cole steht über ihm, tritt erst Rhonda hart in die Rippen und schleift Henley dann hinter sich her in die Küche. Dort schreit er ihn an und fragt ihn, warum er eine Frau mitgebracht habe. Henley, der genau weiß, wozu Cole imstande ist, verspricht ihm daraufhin, das junge Mädchen zu töten. Cole scheint beruhigt, mit blitzenden Augen löst er die Fesseln seines Komplizen und die beiden gehen zurück in das Wohnzimmer. Mit schnellen Griffen schleift Cole den bewegungsunfähigen Tim in das Schlafzimmer und beginnt, ihn zu vergewaltigen. Henley greift sich währenddessen das 30 cm lange Messer und geht langsam auf Rhonda zu. Dann überlegt er sich anders und greift nach Deans Pistole. Doch statt diese auf Rhonda zu richten, zielt er auf den halbnackten Dean. Dann sagt er: Ich kann das nicht mehr länger mitmachen. Ich kann nicht zulassen, dass du alle meine Freunde umbringst. Und drückt ab. Ein Schuss zerreißt die Luft. Und nur Minuten später flackern die ersten Blaulichter durch die weißen Vorhänge des beigen Hauses in der 2020 Lama Drive in Pasadena. In den Wochen nach Henleys Schilderungen werden an den unterschiedlichsten Orten, unter den Bootsschuppen oder am Say Rayburn Reservoir, Leichen gefunden. All die vermeintlich ausgerissenen Jungen, insgesamt 28 Kinder und Teenager, werden in den nächsten Monaten und Jahren gefunden und identifiziert. Einige von ihnen verstümmelt, manche erschossen, andere erdrosselt. Bei einigen werden Reste von Glaskolben in den Harnröhren gefunden, andere weisen massive anale Verletzungen auf. Von manchen sind nur noch knochige Überreste übrig. Andere werden nur wenige Monate nach ihrer Ermordung gefunden oder können anhand von Personalausweisen oder Führerschein in ihrer Hosentasche identifiziert werden. Einer von ihnen ist Marty Jones, der Cousin eines Mordermittlers Karl Siebeneicher, der tragischerweise dabei ist, als Martys Leiche entdeckt wird. Er erträgt den Verlust und die Erdeckung nicht und nimmt sich 4 Jahre später das Leben. Auch im Garten hinter Coles Haus graben die Ermittler nach Leichen und werden sofort fündig. Doch nur eine Woche nach Beginn dieser Ausgrabung wird diese direkt wieder gestoppt. Die Ermittler wollen verhindern, dass noch mehr Opfer gefunden werden. Die Schande von nunmehr 28 getöteten Jungen direkt unter der Nase der Polizei ist einfach zu groß. Also weigern sich die Ermittler weiterzugraben, solange Brooks und Henley nicht von weiteren Leichen sprechen. Sie wollen nicht wahrhaben, dass Carl wahrscheinlich bereits lange vor ihrer Zusammenarbeit als grausiges Trio gemordet haben könnte. Die Scham und die Schande ist so groß, dass der Polizeichef in einer Pressekonferenz sogar sagt, dass die Jungen einfach von zu Hause abgehauen seien und dass man von der Polizei nicht erwarten könne, zu wissen, wo ein Kind steckt, wenn die Eltern es selbst nicht wüssten. Als Reaktion wird mehr Geld in Einrichtungen für jugendliche Ausreißer investiert, da in den Medien publiziert wird, die Jungen seien nur deswegen ein Ziel gewesen, da sie ohnehin von zu Hause ausgerissen seien. Dies müsse verhindert werden, indem Eltern mehr Verantwortung für ihre Kinder übernehmen und es bessere Einrichtungen für Ausreißer gäbe. Währenddessen sind die Eltern der vermeintlichen Ausreißer noch bis in den Herbst damit beschäftigt, ihre verlorenen Jungen zu begraben. Einige versuchen, den Schmerz zu vergessen, andere werden verrückt. Sehen das Gesicht ihrer Kinder in den Gesichtern von Fremden, warten stundenlang auf der Verandatreppe darauf, dass ihre Söhne zurückkehren oder ertränken die Trauer und Wut in Tabletten und Alkohol. Während Wayne Henley zu Beginn noch als Held gefeiert wird, kommt bereits wenige Tage nach seinen Schilderungen die ganze Wahrheit über seine und David Brooks Beteiligung an den Morden heraus. Wayne Henley wird daher wegen sechsfachen Mordes angeklagt und zu 6x99 Jahren Haft verurteilt. Die Tötung von Carl wird nicht dazu gezählt. Sie gilt vor Gericht als Notwehr. David Brooks wird von seinem eigenen Vater an die Polizei ausgeliefert und wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Er stirbt 2020 im Gefängniskrankenhaus an Covid-19. Carl selbst wird nie angeklagt. Als ehemaliger Soldat wird ihm sogar eine ehrenvolle Bestattung zuteil. So will es die Vorschrift. Einige der Eltern wissen nur aus den Erzählungen von Brooks und Henley, dass ihre Söhne Opfer von Carls dunkler Gier geworden sind. Einige haben sterbliche Überreste erhalten, um ihre Söhne bestatten zu können, waren sich jedoch immer sicher, dass sie mangels DNA-Analyse die falschen erhalten hatten. In den Jahren 2008 und 2011 werden dann weitere Opfer durch die DNA-Analyse eindeutig als Carls Opfer identifiziert. Zu diesem Zeitpunkt sind alle Eltern der Opfer bereits verstorben. Einige von ihnen ohne die Möglichkeit, sich jemals von ihren kleinen Jungen zu verabschieden.
Ich fand den Fall schon bei der Recherche so erschreckend, weil ich fand, dass da so unglaublich viele unterschiedliche Sachen zusammenkommen, die man sich angucken könnte. Also bei mir kam halt in der Recherche das Erste, was ich dachte, war, was genau hat denn zwei Teenager dazu bewogen, einem erwachsenen Mann dabei zu helfen, andere Teenager in seinem Alter zu verschleppen und zu ermorden? Was genau hat diesen angeblich so gesetzestreuen, freundlichen, eigentlich eine durchschnittliche Kindheit habenden Mann dazu bewogen, Kinder auf so bestialische Art und Weise zu verschleppen, zu foltern, zu vergewaltigen und zu ermorden? Was genau hat die Polizei geritten, dass sie selbst bei 28 Kindern immer noch der Meinung waren, es wären Ausreißer gewesen? Und eine der größten Fragen, die sich mir gestellt hat, war, liegen da potenziell immer noch unentdeckte Leichen von Kindern, die bis heute vermisst werden, weil die Ermittler gesagt haben, das reicht, mehr graben wir nicht aus?
Ich würde gerne noch eine Frage hinzufügen. Wer kam auf die Toilette für die Wortwahl beschissene Idee, dem trotzdem noch ein ehrenvolles Begräbnis zu geben?
Keine Ahnung. Ich fand diesen Fall so krass, weil ich halt einfach dachte, das kann ja am Ende irgendwie auch nicht wahr sein. Also das kannst du ja keinem erzählen. Weißt du, was übrigens die Begründung war dafür, dass sie nicht noch mehr Leichen ausgraben wollten? Es gab bis dahin quasi in der Hitliste, in Anführungszeichen, der, damals nannte man das noch Mehrfachmörder, weil es die Forschungen von Douglas rund um die Frage nach unterschiedlichen Tätertypen vom FBI noch nicht gab. Mhm. Es gab also den Begriff Serienmörder noch nicht. Und die Mehrfachmörder, die es damals gab, der krasseste von allen war, ich weiß nicht, nur noch seinen Nachnamen. Corona hieß der mit Nachnamen. Fand ich irgendwie ironisch, aber okay. Der hat damals 25 Opfer gehabt, die man ihm zuordnen konnte. Und man wollte in Houston einfach nicht, dass quasi unter der Nase der Houstoner Polizei es jemand geschafft hat, 28, also mehr als der krasseste Mehrfachmörder, den es zu der Zeit gegeben hat, mehr Menschen zu töten. Und dass diese Mordserie dann für die Polizei peinlicherweise nicht mal aufgedeckt wurde durch die Polizei, weil es hätte garantiert noch ewig gedauert, weil die ja der Meinung waren, es wäre ein Ausreicher gewesen, sondern ausgerechnet durch einen der Komplizen, der den eigentlichen Haupttäter ermordet hat.
Ja, ich finde es auch wirklich unter aller Sau halt zu sagen, wir machen jetzt auch nicht weiter.
Das fand ich auch richtig.
Also das ist ja wirklich so, weißt du, ich meine, erstmal fand ich's schon, ich fand's schon schlimm, dass gesagt wurde, ach ja, sind alles Ausreißer, komm, gucken wir nicht wirklich nach. Wenn es halt so viele langsam werden, weiß nicht. Ich finde, da hätte man schon mal hingucken können.
Vor allen Dingen kamen die alle aus dem gleichen Viertel, ja. Die kamen alle aus den Heights. Und 11 von den Opfern gingen auf dieselbe Schule. Da sind 11 Kinder verschwunden.
Ja, die haben da weggeguckt.
Ja.
Die haben da weggeguckt und ehrlich gesagt, hätten die mal einen Gedanken daran verschwendet, hätten die auch gewusst, dass sie weggucken.
Ich gucke momentan wieder Mindhunter.
Mhm.
Und ich bin noch nicht bei der Folge, aber dieser Täter wird tatsächlich da, oder die beiden Jugendlichen zumindest, werden da tatsächlich auch betrachtet. In der Folge bin ich noch nicht, aber ich habe es nachgeguckt, die kommt noch. Und tatsächlich fand ich es halt so krass, weil ich in der Serie Mindhunter halt, da merkst du halt immer wieder, auf was für eine Gegenwehr die gestoßen sind, wenn sie gesagt haben, das sind keine einzelnen Fälle, das ist ein und derselbe Täter. Da passiert immer das Gleiche. Das Prinzip ist immer dasselbe. So, da müsst ihr doch mal drüber nachdenken. Das muss man doch sehen. Und keine Ahnung, wenn ich so viele Vermisstenanzeigen bekommen würde innerhalb kürzester Zeit, und es sind immer Jungen im gleichen Alter, die sind immer zwischen 13 und 16 oder 13 und 17. Und die Eltern sagen alle, der ist nicht weggelaufen, definitiv nicht. Und teilweise ja sogar Geschwisterpaare, die verschwinden. Und dann auch irgendwie haben alle über zwei Ecken entweder mit Henley zu tun oder mit diesem Süßwarengeschäft.
Mhm.
Beziehungsweise dieser Fabrik.
Ja,
da muss ich doch irgendwann mal, also weißt du, da muss ich doch irgendwann mal schalten. Da muss doch irgendwann mal was passieren.
Gab es denn in dieser, oder in dieser Folge von Mindhunter, gibt es da irgendwelche noch irgendwie spicy Zusatzinfos, die uns irgendwie Info geben würden?
Ich habe die Folge noch nicht gesehen.
Ja, du kannst dich ja spoilern.
Aber ich habe sie noch nicht angeguckt. Und ich hab mich nicht gespoilert. Aber ich gelobe, dass ich berichten werde, sobald ich sie gesehen habe. Ehrlich gesagt bin ich nicht auf die Idee gekommen, diese Folge zu gucken. Ich weiß auch nicht, warum. Also einfach, weil ich da noch nicht war. Und ich dachte, okay, das gucke ich dann noch. Und habe irgendwie nicht darüber nachgedacht, dass ich sie hätte gucken können für die Recherche dieses Podcasts. Aber was ich recherchiert habe, war, dass ich zumindest rausgefunden habe, dass der, also David Brooks und auch Henley haben vor ein paar Jahren selber auch noch in Interviews gesagt, dass, also einer von beiden hat gesagt, dass er versucht, so wenig wie möglich zu schlafen, weil er sonst davon träumt, und das verfolgt ihn bis heute. Und der andere hat gesagt, dass er alles für Call gemacht hätte, einfach nur, weil er unbedingt wollte, dass er ihn mag. Und also das sind halt so Interviews, also Infos aus Interviews, die ich gefunden habe, wo einfach die beiden halt auch darüber geredet haben, warum sie das gemacht haben, also warum sie überhaupt mit ihm zu tun hatten. Aber irgendwie reicht mir das nicht, ehrlich gesagt. Mhm. Also du kannst jemandem dabei zuzuschauen, deswegen haben wir das in den Fall ja auch so mit aufgenommen, dass sie ihm erst quasi nur die Jungen ausliefern, dann sorgen sie dafür, als einer versucht, sich zu befreien, halten sie ihn in Schach, damit er sich nicht wehren kann. Und irgendwann helfen sie ihm tatsächlich dabei, sie auch umzubringen. Also es steigert sich ja bei denen auch immer mehr das Level an involviert sein.
Ich frage mich gerade, ich muss gerade an die Folge, die letzte Patreon-Exclusive-Folge denken, David Parker Ray, wo ja auch seine Tochter ihm geholfen hat dann, beziehungsweise da auch mit involviert war, ja, auch bei diesen Tapes und also bei diesem Audio-Tape, wo er dann irgendwie erklärt, was ist und meine Lady und
ja.
Auf jeden Fall, da hat ihm seine Tochter ja auch geholfen. Und da haben wir ja schon darüber gesprochen, was Menschen wohl dazu bringt, bei solchen Taten zu helfen, beziehungsweise was da das ist, was sie bleiben lässt und was dafür sorgt, dass sie zum einen mitmachen und zum anderen auch nichts sagen.
Ja.
Und ja. Ich frage mich, ob das eine ähnliche Dynamik vielleicht jetzt hier bei Carl und Hanley und Brooks sein könnte. Weil ganz am Anfang, oder na, eher Mitte des Falls, sagen wir ja, oder berichten wir auch, dass Carl für Brooks zumindest sowas wie ein Vaterersatz war.
Ja, ich habe genau das Gleiche gedacht und dachte auch, dass er selber ja, also ich meine, er hat 4 Jahre mit Carl verbracht und es gibt unterschiedliche Quellen, manche von den Quellen sagen, dass Carl sich in diesen 4 Jahren auch an Brooks vergangen hat, mehrfach, und dass er ihn tatsächlich für Analsex bezahlt hat. Und es gibt aber auch Quellen, die sagen, dass das nicht stimmt, also dass sie nur 1-2 Mal miteinander sexuell verkehrt haben, obwohl Brooks nicht homosexuell war, also er selber wollte das anscheinend nicht, er hat es aus anderen Gründen gemacht. Und das ist aber irgendwie auch wieder, das würde im Grunde bestätigen, was du gesagt hast. Diese Vermutung, wenn die schon 4 Jahre miteinander verbracht haben und da einfach ein Abhängigkeitsverhältnis irgendwann entsteht und er so ein enges Verhältnis zu ihm hat, ein viel besseres Verhältnis als zu seinem Vater, dass er halt selber dann auch irgendwie für sich nicht die Wahl sieht, weil das, was er verlieren würde, größer ist als das, was er verliert durch das, was er da macht. Also weißt du, was ich meine? Dass es schlimmer wäre, Carl zu verlieren, als diese Dinge zu tun.
Ja. Wie alt war das? War er nochmal, als es losging? Muss ich gerade mal.
Wen meinst du jetzt?
Wie alt Brooks war, als das losging mit Carl?
Also Brooks hat Carl kennengelernt, da war er 11.
Und dann ist er auch ziemlich schnell, hat er so viel Zeit mit ihm verbracht. Ne?
Genau. Und mit 15 hat er ihn das erste Mal, also laut einigen Quellen, wie gesagt, es geht so ein bisschen hin und her, aber mit 15 hat er ihn wohl das erste Mal sexuell missbraucht. Und was aber bis heute niemand weiß, wovon man aber ausgeht, ist, dass er auch in diesem Hinterraum von der Fabrik die Kinder wahrscheinlich missbraucht hat, misshandelt hat und sie bezahlt hat dafür.
Also das dachte ich mir halt auch, als ich das gelesen habe. Also während ich vorgelesen habe, dachte ich mir, als ob der nur mit dem Billard gespielt hat.
Und das Verrückte ist aber, dass keins der Kinder das jemals gesagt hat. Also du musst dir vorstellen, dass Carl einer der beliebtesten Menschen in dieser kompletten Gegend war. Also wirklich, er war überall gerne zum Essen gesehen, er war charmant, er war freundlich. Sein ehemaliger Vermieter hat gesagt, es war der beste Mieter, den wir jemals hatten. Das war so eine Vorzeigeperson, der war vorbildlich, der war freundlich. Der ist immer mit den Kindern durch die Gegend und hat sich mit allen super verstanden. Niemand fand ihn komisch. Alle waren der Meinung, er ist die absolute Musterperson, Gottesgeschöpf auf dieser Welt, er kümmert sich um die Kinder und er ist ja so belesen und er ist so nett und so sympathisch und engagiert sich überall. Und er hatte ja sogar eine Freundin, die auch später in den Interviews gesagt hat, dass sie selber das überhaupt nicht begreift, weil er selber gesagt hat, er möchte gerne Kinder, möchte eine Familie gründen und möchte sie heiraten. Und er war beim Sex selber nie gewalttätig gewesen, sondern wäre immer so voll liebevoll gewesen und sei super schön und harmonisch. Also es ist wirklich krass, diese unglaublich weite Diskrepanz zwischen dem, was er nach außen dargestellt hat, und deswegen hat nie jemand Verdacht geschöpft, und dem, was er hinter verschlossenen Türen getan hat.
Hört sich ja fast an wie so Abspaltung, so dolle
ist ja das irgendwie. Ich musste ehrlich gesagt daran denken, dass ja ganz viele Serienmörder normale Familienleben haben. Mhm. Also wenn du mal so an BTK denkst zum Beispiel, der ja auch ewig lange eine Tochter hat und eine glückliche Ehe geführt hat und der ja auch gefasst wurde, als er schon also ewig aufgehört hatte zu morden. Und der sein ganzes Leben lang so ein krasses Doppelleben geführt hat, und das hat bei ihm ja auch nie jemand gemerkt. Ted Bundy, bei dem das nie jemand vermutet hätte. Jeffrey Dahmer hätte nie jemand vermutet. Absolutes Doppelleben. Und er war quasi genau so ein Vorzeigemodell, in Anführungszeichen. Hundertprozentiges Doppelleben. Wobei ich es merkwürdig fand, dass selbst seine Freundin es nicht komisch gefunden hat, dass, wenn die sich gedatet haben, dann hat sie ihre Kinder mitgebracht und er hat immer Brooks und Hanley mitgebracht. Die waren immer zu dritt, der war nie alleine. Und das fand anscheinend keiner komisch. Und das finde wiederum ich irgendwie komisch.
Na, vielleicht dachten sie, oh, voll lieb von dem, dass er sich da diesen Fall Brooks irgendwie annimmt, der ja irgendwie sonst so ganz alleine ist und sein Papa ihn nicht mag. Und dann voll lieb, dass er so für ihn so diese Vaterfigur ist. Wenn er sowieso so gehypt wurde, weißt du, was ich meine? Dass das ihm vielleicht sogar als positiv angesehen wurde, dass er den immer mit sich hat und für ihn so eine Bezugsperson ist.
Ja, und bei Henley denke ich mir halt, seine Eltern haben sich halt scheiden lassen. Sein Vater hat früher, also war Alkoholiker und hat ihn verprügelt und bedroht. Und dann hat seine Mutter sich scheiden lassen. Und danach war er halt derjenige, der seine Mutter finanziell unterstützen musste und war selber aber ja so ein Problem-Teenager, der irgendwie auch schon vorbestraft ist und viel Mist gebaut hat. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass Call ihm, also weil er ja auch erzählt hat, dass er ihm viel gezeigt hat, viel beigebracht hat, ihn unterstützt hat, ihn so eingebunden hat und ihm gesagt hat, hey, ich helfe dir, Geld zu verdienen, dass er quasi auch wie so eine Art Vaterersatz gewesen ist, mit dem Henley, wo Henley dann so eine Orientierung gefunden hat, aber nicht so protective und also nicht so beschützend wie bei Brooks, der ja eher von allen immer als so ein Weichei und so betitelt wurde, sondern eher so fordernd und fördernd. Mhm. Bei Henley, weil das vielleicht das war, was er irgendwie gebraucht hat.
Ja, und ich glaube, bei Henley, also wie sich das angehört hat, hat es ja bei Henley auch nicht nur diesen Faktor gehabt, sondern auch am Ende sagen wir auch, dass Henley weiß, dass wenn er nicht bleibt, dann geht er an seine jüngeren Brüder zum Beispiel. Und ja, dann, es geht ja los, indem er ihm sagt, hey, ich gebe dir $200, wenn du mir welche bringst. Und Henley braucht dieses Geld gerade ganz dringend.
Ja.
Also bei dem spielen ja irgendwie, habe ich das Gefühl, noch mehr Faktoren mit rein.
Ja.
Nicht nur eben diese Vaterfiguren, dieses, gerade in den jungen Alter, dieses Befriedigen dieser ganz immensen und wichtigen Bedürfnisse, wie zum Beispiel Anerkennung oder eben Sicherheit, sondern halt eben auch noch dieses Bedürfnis, halt auch wenn er älter wird, die Brüder zu beschützen und die Familie weiter aufrechtzuerhalten.
Ja, das kann gut sein. Und am Ende sieht er ja für sich auch keinen Ausweg. Also das finde ich, was ich halt so unglaublich schockierend fand, war, dass die beiden ihm ja teilweise Freunde und Bekannte ausgeliefert haben. Also tatsächlich auch Kinder, die sie kannten oder Jungs, die sie kannten. Und also dass sie so weit gegangen sind, dass sie ihm selbst Menschen oder Kinder, also dass sie die einfach kannten. Sie hatten eine emotionale Beziehung zu denen und sie haben es trotzdem gemacht. Und da habe ich halt drüber nachgedacht, auch über das Alter, was man ja berücksichtigen muss. Wir haben ja auch schon ein paar Mal gesprochen über Kinder, die töten. Wobei ich die beiden jetzt nicht mehr als Kinder bezeichnen würde, sondern als Heranwachsende. Aber auch mit 15 oder 14, 15, 16 bist du ja immer noch nicht in einem Alter, in dem du komplett überblicken kannst, was du da gerade tust.
Ja.
Also, dass du wirklich hundertprozentig verstehst, was das, was du da gerade machst, für Konsequenzen haben wird. Und damit will ich das nicht entschuldigen. Versteht mich nicht falsch. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass das da auch noch mit reingespielt hat. Und dass Henley vielleicht erst in dem Moment, in dem er so einen engen Freund damit hingebracht hat und gesehen hat, was passiert und auch selber... Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass die Tatsache, dass Call ihn selber gefesselt hat und er mit ihm das gemacht hat, was er mit allen anderen auch gemacht hat, bei Henley dafür gesorgt hat, dass er verstanden hat, dass Call nicht um ihn geht.
Mhm.
Und dass die Beziehung, die sie zueinander haben, von seiner Seite aus vielleicht gar keine Intensität besitzt, weil es ihm also offensichtlich ja scheißegal ist, was mit Henley passiert.
Ja, was ich mir auch gerade noch denke, ist, dass ja die beiden auch in früheren oder späteren Stadien ihrer Pubertät waren, als es losging. Und gerade Pubertät ist ja dieses Identitätssuchen und wenn wir so in diesen ganzen Entwicklungsstadien sind, dann ist es ja, was war das irgendwie, Ich-Identität versus, das kriege ich nicht mehr zusammen, das haben wir ganz am Anfang mal gemacht, diese ganzen Entwicklungsstufen Phasen nach Erikson.
Ja, stimmt.
Genau, und da ist ja, und gerade in der Pubertät geht es, soweit ich weiß,
Autonomie.
Um Autonomie, um das Selbstfinden, so wer bin ich, was will ich. Und gerade in dieser Phase sind wir Menschen ja schon sehr beeinflussbar, weil wir suchen nach Einflüssen, wir suchen nach Dingen, an denen wir uns orientieren und nach denen wir uns richten können.
Ja.
Und jetzt gerade bei den beiden ja eigentlich, bei beiden hast du zwei Jungs, die
der eine schon ganz sichtbar total lost ist mit dem erstmal diese Verzweiflung, dass die Familie finanziell total am Ende ist, dann vom Vater geschlagen, er ist ja schon Alkohol, Drogen, Marihuana, also er ist schon total in dieser Spirale drin. Und Brooks, der zumindest für mich so beschrieben wird, wie jemand, der sich total nach Anerkennung sehnt und nach irgendwie einer sicheren Person und nach irgendwie einer Bezugsperson. Und sein eigener Vater sagt ihm ja, Weichei, was weiß ich, bist kein richtiger Sohn.
Ja.
Damit kann ich mir vorstellen, ist Brooks ja auch total lost und sucht nach jemandem, an dem er sich orientieren kann. Und der eigene Vater ist es dann nicht, weil der ist ja so scheiße zu ihm. Wenn er sich an ihm orientieren würde, wäre das sehr selbstwertsenkend.
Mhm.
Also sucht er sich logischerweise eine andere Vaterfigur, jemand anderes oder muss ja keine Vaterfigur sein, einfach eine Person, an der er sich orientieren kann. Und dann kommt Carl, der von der ganzen Stadt der Supertyp ist und alle finden ihn gut und der kann ja eigentlich nichts falsch machen. Es kann ja wahrscheinlich eigentlich nicht falsch sein, sich an ihm zu orientieren. Und dann könnte ich mir vorstellen, es ist alles nur Hypothesen, ne? Also hier wieder keine Diagnosen, das ist sicher so gewesen, sondern so von der Hypothese her würde ich sagen, Carl, der dann ja der Supertyp ist und von dem auch Brooks und Handy bestimmt mitbekommen haben, dass alle den toll finden und dass er der gute, ja, wie du gesagt hast, göttergleiche Bürger der Stadt ist,
ja.
Dass wenn der sowas macht, dann kann es ja nicht so falsch sein. Weißt du, was ich meine?
Ja, das könnte natürlich noch dazukommen. Das könnte natürlich noch dazukommen. Was ich total spannend finde, ist der Zeitpunkt, an dem die beiden anfangen, sich von ihm abzugrenzen. Weil das Ganze eskaliert irgendwie richtig krass. Also die begehen ja ihre, diese 8, das fand ich total verrückt, vom 1. Juni bis zum 4. August, glaube ich, verschleppen und ermorden sie 8 Teenager. Mhm. Ja. 8 Teenager, das ist wirklich krass. Und danach gibt es ja plötzlich diesen Bruch. Danach kommt ja plötzlich Brooke und sagt, hey, ich habe eine schwangere Freundin. Ausgerechnet Brooks, der eigentlich so nah an ihm war, findet jetzt eine neue Orientierung. Findet also jetzt irgendwie seine Freundin, wird Vater und merkt, okay, ich habe jetzt eine andere Rolle. Ich bin jetzt woanders auch wichtig und gebraucht und löst sich dann von Carl. Was ich finde, was diese Hypothese auch nochmal unterstützt, dass er eben so eine Orientierung gegeben hat, so lange, bis er sich emanzipieren konnte davon. Und auf der anderen Seite siehst du halt Henley, der nicht von ihm wegkommt, weil er keine Alternative findet.
Mhm.
Und auch Geschwister hat, die einfach schon zu weit mit Carl irgendwie in Verbindung stehen. Und ich finde, da merkst du aber auch so einen Reifeprozess bei Henley, dass er checkt, ich habe ein Problem. Mhm. Ich komme hier nicht weg, ich komme hier nicht raus, ich komme aus dieser Situation nicht mehr raus. Und dieser Typ wird das potenziell mit meinen Geschwistern auch machen. Und dann geht er in dessen Haus, wahrscheinlich einfach nur mit seinen Freunden da zu chillen, denkt gar nicht darüber nach, dass er Carl irgendwie einen Typen mitbringen soll. Und sieht dann, dass Carl das selbst bei Freunden macht, mit denen er einfach nur da irgendwie Zeit verbringen will.
Die er gar nicht dafür ausgesucht hat und wo er gar nicht möchte, dass das passiert.
Genau, und er merkt, dass er keine Kontrolle hat, dass er es nicht kontrollieren kann und dass Carl auch egal ist, was mit ihm passiert, also mit Henley passiert. Und er quasi diesen Vertrauensbruch ja auch begeht, indem er ihn fesselt und ihn auf dem Boden liegen lässt und ihn in die Küche schleift und ihn anschreit. Und ihm in dem Moment quasi klar macht, dass es nicht um Henley geht, sondern nur um seine Funktion als bring mir hier irgendwelche Jungen ran.
Mhm.
Und dass in dem Moment quasi diese Vertrauensbeziehung, die die beiden zueinander haben, komplett aufgebrochen wird. Und Henley quasi selber merkt, okay, die einzige Möglichkeit hier rauszukommen ist das.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass es zusätzlich dazu bestimmt auch mal so ein, sag ich mal, Rückfall für Henley ist in diese alten Gefühle von Ohnmacht und Hilflosigkeit, die er bestimmt hatte, als sein Papa ihn geschlagen hat und auch bestimmt hatte, als er da saß und irgendwie die Familie finanzieren sollte und nicht wusste, wie.
Ja.
Und ich kann mir vorstellen, dass das dann eben, dass man mit Carl ihm bestimmt eine Sicherheit gegeben hat, weil es gab finanzielle Unterstützung und es gab eine Orientierung und irgendwie ja auch eine emotionale Sicherheit, weil ich meine, er war dann immer da.
Ja.
Und in dem Moment wird er total wieder zurückgeschmissen in mir wird Gewalt angetan oder ich bin in der Klemme und niemand hilft mir und ich kann aber auch nichts machen.
Ja. Die letzte Frage, die sich mir quasi noch gestellt hat, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, ist die Frage, warum Carl das eigentlich alles überhaupt macht.
Und da würde ich gerne irgendwie noch deine Gedanken zu hören und auch meine Gedanken dann noch dazu äußern. Was denkst du, was ihn dazu gebracht hat? Weil ich mehrere Dinge da drin tatsächlich auffällig fand. Wie beispielsweise die Tatsache, dass das erst so richtig exzessiv losgeht, als seine Mutter weggeht.
Also die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ob er pädophil oder hebephil ist oder ob das Ersatzopfer sind. Und ich glaube, das können wir aber nicht wirklich feststellen, weil ich meine, er ist ja leider gestorben, bevor da irgendein Prozess kam, bevor irgendwas untersucht werden konnte. Das heißt, wir wissen nicht, warum er sich pubertäre Jungen ausgesucht hat. Es kann natürlich gut sein, dass er hebephil oder pädophil war. Es kann aber halt auch sein, dass es halt einfach, dass es halt viel einfacher war. Mit Brooks und Henley eben, das waren ihre Freunde, also haben sie die halt gebracht. Und was dagegen spricht, finde ich, ist, dass ja einmal auch so ein 21-jähriger Vater dabei war.
Der definitiv kein Teenager mehr ist.
Genau.
Ja.
Also würde ich sogar eher tendieren zu Ersatzopfer, genau. Und ich bin hellhörig geworden, als es hieß, dass sein Stiefvater mal meinte, der wäre schwul. Und Homosexualität ja so ein Riesending war. Und die Mutter ja da total aversiv reagiert hat. Das ist auf gar keinen Fall. Also in dem Sinne, er darf es nicht sein. Mein Sohn darf nicht schwul sein. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn diese Homosexualität da war, die ja offensichtlich dann da war, das hat er ja bestimmt auch mitbekommen. Und er hat bestimmt auch die Message mitbekommen, okay, ich darf das nicht sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass solange wie die Mutter da war, diese Kontrollinstanz da war, von wegen, wenn meine Mutter da ist, darf ich nicht homosexuell sein. Und als die Mutter weggezogen ist, ist ja diese Kontrollinstanz, quasi dieses Verbot, was da schwebt, ja eigentlich weg. Und ich frage mich, ob er dann erst angefangen hat, sich das quasi zu erlauben. Und dann sind bestimmt auch nur, das ist ja nicht nur Homosexualität, das ist ja auch Sadismus und es ist auch dissozial, das ist da auch mit drin. Das ist ja eine Missachtung von Grenzen, eine Missachtung von Normen. Es ist sadistisch, was er mit denen gemacht hat, sie ja gefoltert und alles. Und hat darin Spaß und Erregung gefunden. Also ich glaube, es ist ein Mischmasch aus dem. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das der Grund ist, warum er, während die Mutter da war, das nicht gemacht hat. Weil die Mutter ja für ihn, glaube ich, auch so ein richtig starker Bezugspunkt war. Die einzige Konstante in seinem Leben.
Ja, die beiden hatten eine sehr, sehr enge Beziehung zueinander. Wobei man nicht weiß, was passiert ist, nachdem sie weggezogen ist. Was ich auch interessant fand, war die Tatsache, dass man vermutet, dass er während seiner Zeit beim Militär das erste Mal homosexuelle Erfahrungen gemacht hat. Und er danach das erste Mal so richtig mit seiner, also die Süßigkeiten seiner Mutter verteilt hat bei den Jungs in der Nachbarschaft und das erste Mal Jungs in diese Fabrikhalle eingeladen hat. Das hat er vor dem Militär meines Wissens und meinen Quellen nach nicht getan. Das heißt, das würde dafür sprechen, er hat sich im Teenageralter angeblich auch für Mädchen interessiert. Und das würde dafür sprechen, dass er erst in diesem Alter im Militär verstanden oder gecheckt hat, dass er mindestens bisexuell ist, wenn nicht sogar homosexuell ist. Und dass er halt selber dann zurückgekommen ist und aber gemerkt hat, dass es in dem Environment, in dem er lebt, gar nicht geht. Dass es absolut nicht geht und dass er auch keine Möglichkeit hat, das auszuleben. Was ich mir, also dementsprechend würde ich dir da zustimmen und glaube das Gleiche oder glaube Ähnliches. Das, was ich mir noch vorstellen könnte, warum er diese Jungen so misshandelt hat, soweit ich das in den Quellen verstanden habe, ist es so gewesen, dass er die Jungen erst sexuell missbraucht hat und sie dann gefoltert hat. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass das deswegen passiert ist, weil er sie quasi im Nachhinein dafür bestraft hat, dass sie homosexuell aktiv waren und er sie dafür bestraft hat, stellvertretend für sich selbst. Also dass er quasi die Eigenschaft an ihnen kaputt machen musste und sie auch töten musste danach, um sicherzustellen, dass der Beweis für seine eigene Homosexualität verschwindet.
Aber Brooks hat er am Leben gelassen und mit dem war er auch intim.
Stimmt, das widerspricht dem. Aber ich habe auch nicht verstanden, warum er bei Henley, warum er den zum Beispiel nicht töten wollte und mit ihm das auch nie gemacht hat und ihn nicht als Opfer gesehen hat, obwohl Brooks ihn ja dahin gebracht hat.
Vielleicht gab's, manchmal gibt's ja so, entweder sind es Parallelen, die dazu führen, dass jemand Opfer wird, also da, ja. die also Parallelen zwischen Täter und Opfer, wo der Täter sagt, vielleicht der Täter nach einem Typ sucht, der ihm ähnlich ist. Oder vielleicht das Gegenteil, dass der Täter vielleicht nach Typen sucht, die ganz anders sind als er.
Das könnte natürlich
und
sein.
Und ich weiß ja nicht, wir wissen jetzt ja nicht, was für eine Art von Menschen, Personen, Persönlichkeiten, Typen, die Opfer waren und welche Brooks und Henley waren. Ob ich zumindest Brooks ja auch ein Opfer war. Also zumindest am Anfang.
Ja.
Am Anfang.
Ja, das stimmt.
Man kann ja auch beides sein.
Ich werde mir auf jeden Fall die Folge dazu nochmal angucken bei Mindhunter und gelobe in der nächsten Folge noch ein paar Insights dazu zu erzählen, sollte es noch ein paar Insights geben.
Also wieder so ein Fall, wo ich mir denke, wir haben zu wenig Infos.
Stimmt.
Ich hätte gerne mehr. Ich würde gerne wissen, was für Menschen das waren, also Opfer, Täter, wo der Unterschied liegt, ob das wirklich eben aus so einer Art Selbsthass, also so stellvertretend für seinen Selbsthass stellvertretend für sich selbst an den Opfern dann nochmal rausgelassen hat. Das sind ja alles so richtig wilde Hypothesen und ich würde es einfach gerne wissen.
Ich würde an der Stelle nochmal ganz kurz betonen wollen, wir haben jetzt überhaupt nicht über die Opfer gesprochen. Das liegt nicht daran, dass uns das egal ist, sondern in erster Linie daran, dass wir uns in dem Podcast ja sehr auf die psychologischen Hintergründe davon konzentrieren. Mich persönlich hat das aber extrem, also das wollte ich an der Stelle einfach nochmal sagen, mich hat die Schilderung auch von dem, was die Eltern durchgemacht haben, extrem schockiert, weil zum Beispiel ein Elternpaar die falschen sterblichen Überreste bekommen haben und dann durch DNA-Analyse herausgefunden wurde, dass sie sterbliche Überreste begraben haben, die nicht ihr Sohn waren. Und das Leid, das er den Eltern angetan hat, es gab Väter, die nie wieder wirklich glücklich gewesen sind, weil sie immer sich selber den Vorwurf gemacht haben, weil sie sich mit ihrem Sohn vorher gestritten hatten zum Beispiel. Es gab Eltern, die danach sich suizidiert haben. Also
Wie der
Cousin von der Mordermittler, genau. Und am Ende hieß es in einem Statement auch, dass die drei zusammen, also Henley, Brooks und Carl nicht nur 28 Menschen getötet haben, sondern 28 Familien. Und ich wollte das an dieser Stelle zumindest einmal gesagt haben, weil ich nicht möchte, dass der Eindruck entsteht, dass uns das komplett egal wäre.
Mindestens 28 Familien.
Ja.
Bei sowas weiß man ja irgendwie nie die tatsächliche Zahl.
Ja.
Mal wieder eine irgendwie etwas bedrückende Folge. Ich hätte ehrlich gesagt mal wieder Lust auf was Leichteres.
Beim nächsten Mal. Und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns für heute von euch und schreibt uns gerne bei Instagram eure Gedanken dazu und wie ihr das Ganze empfunden habt und ob euch vielleicht noch Ideen dazu gekommen sind, warum, wieso, weshalb. Und bitte seid lieb zueinander.
Und damit sagen wir
tschüss!
Das war Blackbox, der Cycling-Podcast. Eine Produktion von Auf die Ohren. Konzept und Redaktion Maxi Bels und Barbara Focke.
Schnitt und Sounddesign Milan Fay. Projektleitung und Vermarktung Marie Seltmann.